ARD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch an den denkwürdigen Trump-Satz, er wolle nach der Wahl ein Diktator sein, aber nur für einen Tag. Heute behauptet er, war alles nur Spaß, allerdings ein Spaß mit Kontext. Nicht nur, dass Trump tatsächlich dabei ist, das System komplett umzubauen. Laut aktuellen Umfragen teilen auch 59% der Republikaner und solcher Wähler, die den Republikanern nahestehen, die Auffassung, Trump könne die Probleme im Land besser lösen, wenn er sich eben nicht mit dem Kongress und den Gerichten rumschlagen müsste. Beobachter sagen, ein großer Teil der amerikanischen Wählerschaft hat das Vertrauen in die Demokratie verloren und dieser Teil flirtet offen mit der autoritären Alternative. Unser heutiger Gast meint, das ist eine gefährliche Entwicklung und ähnliche Muster ließen sich auch bei uns in Europa beobachten. Er analysiert das Vorgehen derer, die bewusst die Demokratie aushöhlen und eine freiheitliche Rechtsordnung zerstören wollen und nennt Auswege. Ich grüße ganz herzlich zugeschaltet per App den Extremismus-Experten und Professor am King's College London, Peter R. Neumann. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmieding.
Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA ist der Titel des Buches. Peter Neumann und sein Co-Autor schreiben darin, die größte Gefahr von Rechtspopulisten an der Macht ist nicht, dass sie bereits Faschisten sind, sondern dass sie zu welchen werden. Nicht jeder Rechtspopulist verfolge dieses Ziel, aber sobald alle Kontrollinstanzen beseitigt sind, ist es allein ihre Entscheidung, in welche Richtung sich ihr Land entwickelt. Herr Neumann, Kamala Harris hat neulich sinngemäß formuliert, sie habe das zwar alles so vorhergesagt, was Trump tut, nicht gerechnet, aber habe sie mit einer Kapitulation des Systems, so hat sie das genannt. Ist das übertrieben formuliert oder ist die Demokratie in den USA, auch um im Bild ihres Buchtitels zu bleiben, schon überwältigt und tot?
Ja, das kam auch für mich überraschend, denn in der ersten Amtszeit von Trump war es ja tatsächlich so, dass sich die Institutionen, die Gewaltenteilung, die Demokratie, die Menschen, sogar die Partei von Trump sich dem Trump entgegengestellt haben und auch verhindert haben, dass er viel seiner autoritären Agenda durchgesetzt hat. Jetzt in der zweiten Amtszeit ist das nicht mehr so. Man fügt sich oder man schweigt. Ich hoffe sehr, dass da noch etwas kommt. Aber wenn es nicht kommt, dann steuert Amerika auf eine Verfassungskrise zu, mit ganz großen Schritten.
Es gibt seit einiger Zeit den doppelten Befund von vielen Wahlforschern. Einerseits die Wahrnehmung, die Vertreter der Mitte, der repräsentativen Demokratie, wenn man so will, das Establishment, das will sich den wahren Problemen nicht stellen. Und ein Teil der Wählerschaft flirtet gleichzeitig mit der autoritären Alternative. Ist das eine treffende Problembeschreibung?
Klar, also ich denke, Populismus ist auch immer ein Symptom dafür, dass im etablierten System, wie Sie das gesagt haben, dass da was nicht funktioniert, dass das verkrustet ist, dass die Parteien nicht mehr handlungsfähig sind, dass sie nicht mehr das tun, was die Leute erwarten und dass die Leute das Gefühl haben, dass egal, wen sie da wählen, dass immer dasselbe dabei rauskommt. Und deswegen auch der Wunsch nach einem Diktator oder nach einem starken Mann, der endlich mal was tut. Ja, und deswegen ist das auch, wenn man als etablierte Partei mit dem Finger auf die Populisten zeigt, dann sollte man eigentlich im selben Moment immer auch mit dem Finger auf sich selbst zeigen und sich fragen, was können wir besser machen, damit die Leute wieder das Gefühl haben, dass Politik wieder etwas bewirkt und dass Politik auch handlungsfähig ist.
Sie nennen drei Kriterien im Buch, an denen Sie festmachen, an dieser Stelle wird aus einer populistischen Bewegung eine mit einem wirklich problematischen Hang zum Autoritarismus. Was sind diese drei Kriterien?
Naja, das erste Kriterium ist die Polarisierung. Polarisierung ist erstmal nicht unbedingt etwas per se Schlechtes. Polarisierung bringt ganz klar die Positionen heraus und es mobilisiert auch Leute. Die Tatsache, dass wir eine höhere Wahlbeteiligung denn je haben. Wir hatten diese Bundestagswahl 83% Wahlbeteiligung. Es liegt natürlich auch an der Polarisierung. Ja, aber Polarisierung wird etwas Problematisches, wenn es dazu führt, dass das System delegitimiert wird, dass Leute sagen, das System insgesamt ist ein schlechtes. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium, wenn die dann an der Macht sind, dann verändern sie natürlich Dinge und dann konzentrieren sie typischerweise, also die Rechtspopulisten konzentrieren typischerweise die Macht, viel mehr Macht in der Person des Premierministers oder Kanzlers oder Präsidenten. Das ist auch nicht unbedingt problematisch. Es ist dann problematisch, wenn die wenn diese Machtkonzentration unumkehrbar wird, also wenn die Opposition nicht mehr die Möglichkeit hat, effektiv die Mächtigen zu kontrollieren. Und das dritte Problem oder das dritte Kriterium ist der Rechtsruck. Natürlich ist auch eine rechte Agenda total legitim. Man kann eine konservative Partei sein, aber illegitim und problematisch wird es, wenn dann natürlich die Rechte von Personen oder von Minderheiten, wenn die beschnitten werden und die eben nicht mehr an der Demokratie teilnehmen können. Also das sind die drei Kriterien: Polarisierung, Unumkehrbarkeit von institutionellen Veränderungen und zum dritten dann ein Rechtsruck, der tatsächlich die Freiheitsrechte von Menschen beschneidet.
Und damit zusammenhängt ja auch die Grundthese des Buches, dass Sie sagen, das sind jetzt nicht Faschisten, die möglicherweise da an die Macht kommen, die kann man nicht Faschisten nennen. Sie drohen aber zu Faschisten zu werden, wenn sie eben das System, wenn sie an der Macht sind, entsprechend umbauen.
Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass Sie danach fragen. Also es wird ja immer so gesagt, das sind Faschisten. Aber in Wirklichkeit, wenn man an das Wort Faschismus denkt, denkt man natürlich sofort an Hitler und Machtergreifung und Fackelmarsch durch das Brandenburger Tor. Aber genau das passiert eben bei diesen Rechtspopulisten nicht. Was wir sehen in vielen Ländern, wo die an der Macht waren, ist eben eine schrittweise Aushöhlung. Eine schrittweise Aushöhlung der Institutionen. Die Institutionen, sei es Justiz, Parlament, Opposition, die bleiben alle bestehen, aber die werden so geschwächt, dass eben die Mächtigen nicht mehr richtig kontrolliert werden können. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, der Viktor Orban in Ungarn, als der drangekommen ist zum zweiten Mal im Jahr 2010, hat er das Verfassungsgericht nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil, er hat die Zahl der Verfassungsrichter verdoppelt und mit seinen eigenen Leuten besetzt. Das heißt, es gibt heute noch ein Verfassungsgericht in Ungarn, aber dieses Verfassungsgericht ist keine Gefahr mehr für Viktor Orban, weil da nur seine Amigos, seine Leute drin sitzen. Also das ist eher die Entwicklung. Wir werden nicht eines Nachts oder eines Morgens aufwachen und plötzlich ist die Demokratie weg. Demokratie, die Institutionen wird es immer geben. Die Frage ist, können die effektiv sein? Können die Leute, die an der Macht sind, tatsächlich effektiv kontrollieren?
Ungarn ist in dem Buch eine Blaupause genannt für Rechtspopulisten. Sie haben es ja auch gerade angedeutet, was Orban gemacht hat. Was ist denn eigentlich die Besonderheit von Ungarn? Orban konnte ja seine Pläne vor allen Dingen auch deswegen fast ohne Abstriche umsetzen, weil er die Verfassungsmehrheit besaß. Ist das bislang einzigartig in Europa?
Ja, das ist bisher einzigartig. Aber natürlich ist es auch so, dass oftmals dann Rechtspopulisten, sobald sie da irgendwie mit einer Koalition an die Macht gekommen sind, versuchen auch das Wahlrecht so zu ändern, dass es einfacher für sie wird, diese Zweidrittelmehrheit oder was auch immer die verfassungsändernde Mehrheit ist, zu erreichen. Und dann können sie natürlich die gesamte Palette von Änderungen durchführen, die sie sich vorstellen. Ungarn ist auch deswegen natürlich die Blaupause, wie Sie gesagt haben, oder das Vorbild, der Vorreiter, weil der Orban zum ersten Mal tatsächlich auch systematisch über diesen Plan nachgedacht hat. Und er war derjenige, der 2014 dann zum ersten Mal während einer Sommeransprache gesagt hat, mein System ist keine liberale Demokratie mehr, mein System ist eine illiberale Demokratie. Und damit hat er diesen Begriff geprägt, den eigentlich alle Rechtspopulisten ziemlich gut finden, der ja eigentlich ziemlich widersprüchlich klingt und eigentlich auch widersprüchlich ist. Aber das ist ihr Programm, die illiberale Demokratie. Sie sagen, wir sind nach wie vor Demokraten, wir sind eigentlich die besseren Demokraten, wir sind die besseren Demokraten, weil wir die Liberalität des Systems abschaffen.
Wollte er damit nicht in erster Linie, wenn man jetzt mal versuchen würde, auch mal für ihn zu argumentieren, zum Ausdruck bringen mit diesem Begriff illiberale Demokratie, ein Staat muss keine linksliberalen Ziele und Grundsätze verfolgen, um als Demokratie zu gelten?
Ja, und das ist ja genau auch so die Zweideutigkeit. Also wenn Orban von Liberalität oder Liberalismus spricht, dann spricht er von Linksliberalen. Dann sagt er, diese ganzen Institutionen, seines Gerichte, seines die Medien, Parlamente und so weiter, die Wissenschaftler, Experten, Journalisten, das sind im Prinzip alle in Anführungszeichen heutzutage, würde man sagen, linksgrün versifft. Ja, die repräsentieren gar nicht die Stimme des Volkes. Und was ich jetzt tue, ist, ich entmachte all diese liberalen Eliten. Und dann bin nur noch ich da. Und ich repräsentiere das Volk. Und da kann natürlich jeder sehen, dass das natürlich auf der einen Seite eine logische Argumentation ist, aber auf der anderen Seite eben auch sehr gefährlich. Weil wenn man diese ganzen Institutionen, die Gewaltenteilung, beiseite schiebt, wenn also niemand mehr da ist, der dann tatsächlich den Viktor Orban kontrolliert, dann hat der Viktor Orban absolute Macht. Und diese absolute Macht, die kann er nutzen, um zum Beispiel eine absolute Diktatur zu schaffen oder um sich zu bereichern. Ja, Kleptokratie ist ein genauso wahrscheinliches Ergebnis von dieser illiberalen Demokratie wie Autokratie. Und genau das sehen wir ja in Ungarn. Ungarn ist ein sehr korrupter Staat geworden. Kein faschistischer Staat, aber ein sehr korrupter Staat. Und das wird Orban jetzt momentan auch sehr gefährlich.
Peter R. Neumann ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA. Thomas Jakob hat uns geschrieben aus Saarlouis. Er nimmt nochmal Bezug auf die USA. Er fragt, wo sind die Obamas? Wo sind die Demokraten der Vereinigten Staaten? Wieso gibt es keinen aktiven Widerstand gegen diese autoritären Bestrebungen und die Abschaffung der Demokratie? Werte. Ich erlebe allenfalls einen Bernie Sanders als Einzelkämpfer. Ja, wo bleiben die Gegenstimmer, fragt Thomas Jakob.
Das ist eine ausgezeichnete Frage, da ist noch keiner. Da sind viele, ich würde mal sagen ein Dutzend, die sich für den nächsten Obama halten, aber keiner hat sich durchgesetzt. Und ich glaube, das ist auch ein echtes strukturelles Problem, dass die natürlich eine Stimme brauchen. Die brauchen eine Anführerin oder einen Anführer, der sozusagen die Leute mobilisiert, und den haben sie noch nicht gefunden.
Bärbel Dollack hat uns geschrieben, kann es sein, dass die Menschen sich seit der Corona-Krise verändert haben, ich-bezogener geworden sind, dadurch an sozialer Kompetenz verloren haben und so dem Rechtsextremismus den Boden bereiten, fragt Bärbel Dollack.
Also diese Argumente habe ich noch nicht gehört. Was ich eben häufig gehört habe und was ich eben auch beobachten lässt, ist, dass seit der Corona-Pandemie eben das Vertrauen in den Staat und in die Institutionen wirklich nochmal deutlich abgenommen haben. Und das sehen wir ja bei all diesen rechtspopulistischen Bewegungen, dass die Wählerinnen und Wähler Leute sind, die wenig Vertrauen in den Staat und in die Institutionen haben, die deswegen eben auch zum Beispiel sehr schnell Verschwörungstheorien glauben, die propagieren, dass der Staat in irgendwelchen dunklen Machenschaften verwickelt ist und so weiter und so fort. Und das hat mit der Corona-Pandemie deutlich zugenommen und dadurch natürlich nochmal die Basis, den Boden vergrößert, wo jetzt die Rechtspopulisten rekrutieren.
Wir hören eine nächste Frage.
Die Demokratie ist eine divisile Sache. Der Verlust hätte für ein Volk schlimme Folgen. Wie kann man als ganz normaler Mensch in Anführungsstriche entgegenwirken? Mit Wählen allein ist es ja nicht getan. Vielen Dank.
Ja, schon zu Beginn eine ganz konstruktive Frage.
Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Ich würde sagen, mitmachen. Also ich denke, dass es nie zu spät ist, dass man sich einmischen sollte, wenn wir jetzt sehen, dass die Mobilisierung unglaublich groß ist, dass wir eine Wahlbeteiligung von 83% haben, dann kommt es eben darauf an, dass jeder sich engagiert, nicht nur diejenigen, die eigentlich die liberale Demokratie aushöhlen wollen, sondern auch diejenigen, die sie erhalten wollen. Da geht es darum, zum Beispiel ganz einfach auch mit Leuten zu sprechen. Jeder, wenn eine Partei wie die AfD 25% Zustimmung hat, dann hat wahrscheinlich jeder in der Familie oder im Bekanntenkreis Leute, die mit dieser Partei sympathisieren. Ich bin sehr dafür, dass man im Gespräch bleibt, dass man mit den Leuten spricht drüber, dass man das diskutiert, auch wenn es oftmals schwierig ist. Und so kann eben jeder dazu beitragen, im Großen, aber eben auch in der Familie, im Betrieb, in den sozialen Medien, überall, wo man als Bürgerin oder Bürger aktiv ist.
Im Buch sind Sie auch sehr klar, zusammen mit Ihrem Co-Autor Richard C. Schneider, und sagen, ein AfD-Verbot hätte wenig Sinn zu diesem Zeitpunkt in Ihren Augen.
Naja, wir glauben einfach nicht, dass es die magische Lösung ist, die sich viele vorstellen. Also manche Leute glauben ja, das ist so eine Art Knopf, den man drücken kann und dann ist dieses Problem des Rechtspopulismus gelöst. Tatsache ist, dass diese Verbotsverfahren, von denen es ja bereits einige gab in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die jahrelang dauern, typischerweise zwischen 3 und 5 Jahren. Und dann, wenn tatsächlich final entschieden wird vom Bundesverfassungsgericht, ist noch nicht mal garantiert, dass das so ausgeht, wie viele Vertreter dieser dieses Verbotsverfahren sich das wünschen. Also eine Lösung für die Bundestagswahl 2029 ist es definitiv nicht. Und wir glauben eher, dass in der Zwischenzeit, also in diesen 3 bis 5 Jahren, dass die AfD dann kräftig mobilisieren wird. Das ist ja genau das Narrativ, was die immer propagieren, nämlich wir sind die Opfer. Und dass sie plakatieren werden, letzte freie Wahl, jetzt erst recht und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass dieses Verbotsverfahren der AfD eher nutzt, als es ihr schadet. Und am Ende haben sie natürlich nach wie vor die Situation, dass 25% der Leute diese Partei irgendwie gut finden. Und diese 25% der Leute, die werden dann ihre Stimmen einer ähnlichen Partei geben, die sich, wenn dieses Verbotsverfahren tatsächlich Erfolg haben sollte, die sich dann neu gründet. Also das Problem würde dadurch nicht gelöst. Das Problem ist die Unzufriedenheit der Menschen. Das Problem sind, dass 25% der Bevölkerung, Wählerinnen und Wähler, bereit sind, dieser Partei ihre Stimme zu geben, nicht die Partei an sich.
Und diese Haltungen würden durch ein Verbot ja auch nicht sofort verschwinden. Die bleiben in der Gesellschaft erstmal. Wir hören eine nächste Frage.
Inwieweit gibt eine nach außen demonstrierte Uneinigkeit der Regierung dem Rechtspopulismus weiter Auftrieb?
Ja, auf jeden Fall. 100%. Und deswegen sagen wir in dem Buch auch und sage ich jetzt auch in jedem Interview, vielleicht hören ja ein paar Politikerinnen und Politiker zu, Herr Schmieding. Deswegen sage ich denen auch, ihr müsst euch endlich mal am Riemen reißen. Also der Grund, weshalb diese Partei, die AfD, so attraktiv ist für viele, ist ja nicht, weil die irgendwie Genies sind oder weil die unglaublich schlüssige Ideen haben. Viele Ideen der AfD sind ja nicht besonders schlüssig. Der Grund, weshalb die so viel Erfolg haben, ist auch, dass die etablierten Parteien es nicht hinbekommen. Und jetzt haben wir eine Koalition in Berlin und auch in einigen Bundesländern, die sich ständig streiten, die ständig über Themen im Zwist sind, die die meisten Bürgerinnen und Bürger gar nicht berühren. Und die müssen sich jetzt endlich mal zusammenreißen und dafür sorgen, dass Leute erkennen, auch etablierte Politik, auch die normalen Parteien können tatsächlich im Sinne der Wähler handeln und Dinge umsetzen und Politik verändern, sodass sich das Leben für die Menschen verbessert.
Was meinen Sie damit, mit diesen Themen, die Bürger nicht wirklich berühren? Das fand ich ein bisschen pauschal. Haben Sie ein Beispiel dafür?
Naja, letztlich ist doch die Frage, wie ein Bundesverfassungsrichter oder ein Verfassungsrichterin gewählt wird, womit sich das gesamte politische Berlin den gesamten Sommer lang beschäftigt hat, ist eine Frage, die wahrscheinlich die meisten Leute, das ist natürlich eine wichtige Frage, aber das ist eine Frage, die meisten Leute im Land wahrscheinlich gar nicht so intensiv tangiert und wo die sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen, wo die sich fragen, was tut ihr denn dafür, dass es meinen Kindern mal besser geht. Natürlich hängt das alles miteinander zusammen, aber das sind, ich glaube, die Beschäftigung mit Prozessthemen, mit Themen, die im politischen Berlin wichtig sind, aber die den Menschen nicht wichtig sind, das ist letztlich etwas, was der AfD auch letztlich in letzter Konsequenz nutzt.
Das scheint mir insgesamt das Tückische bei diesem Thema zu sein. Also nicht nur in Deutschland, Rechtspopulisten, wenn man das so pauschal sagen kann, die erfinden ja nicht bestimmte Probleme, die es in der Gesellschaft gibt. Die Probleme, die benennen, Migration, Integration, all das, die sind ja real. Wo man dann eben nur misstrauisch sein muss, ist die Frage, geht es dann den Populisten oder denen, die Lösungen anbieten, vermeintliche tatsächlich um Konstruktives oder geht es um was ganz anderes?
Ja, und besonders, also ich sag mal so, es gibt unterschiedliche Formen von Rechtspopulismus und Teil des Buches ist eben auch darzulegen, dass es durchaus auch Unterschiede gibt zwischen rechtspopulistischen Parteien in unterschiedlichen europäischen Ländern. Und dass es tatsächlich welche gibt, die haben tatsächlich eine ziemlich extremistische Agenda, andere eher weniger so. Aber es ist fast überall so, dass Rechtspopulisten in den meisten Fällen eben auch nicht die wirklich durchführbaren Lösungen haben. Und deswegen bin ich auch dafür, dass man eigentlich diese Parteien aktiver stellen sollte. Wenn man sich mal die Migrationspolitik der AfD anschaut, das große Thema der AfD, das Thema, bei dem sie am meisten Glaubwürdigkeit besitzt nach Ansicht der Wähler, dann hat sie bei diesem Thema eigentlich Positionen, die letztlich undurchführbar sind. Eine Migrationspolitik, die so nicht funktionieren würde. Sie hat keine Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die Position der AfD bei der Wirtschafts- und Sozialpolitik gehen von einer neoliberalen Alice Weidel bis zu einem fast schon sozialistischen Timo Chrupalla. Da ist überhaupt keine Konsistenz drin. Und bei der Außenpolitik, da sehen wir eine Partei, die Russland unterstützt und die im Prinzip die EU abschaffen möchte. Also das sind alles Positionen, die eigentlich von vielen Leuten gar nicht so geteilt würden und die sich auch gar nicht so umsetzen lassen. Und das kommt oftmals gar nicht so dabei raus, weil die Leute die AfD wählen, weil sie unzufrieden sind, weil sie bestimmte Annahmen darüber haben, was diese Partei machen würde. Annahmen, die eigentlich gar nicht so stimmen in jedem Fall.
Wir hören an die nächste Frage.
Welche Wirkung hat es, wenn etablierte Parteien in Teilen die Agenda von Populisten übernehmen, vor allem in der Migrationspolitik? Welche Erfahrungen oder Erkenntnisse lassen sich daraus im Vergleich mit anderen Ländern ziehen?
Herr Neumann.
Ja, die Antwort besteht aus zwei Teilen. Die erste Antwort lautet, wenn die Parteien nur die Rhetorik übernehmen, also wenn plötzlich, sag ich mal, die CDU oder die SPD anfangen, so wie die AfD zu sprechen beim Thema Migration, dann zahlt sich das in der Regel nicht für sie aus. Dann ist das etwas, wo die Leute sagen, dann wähle ich lieber das Original. Ich nehme der CDU oder der SPD das nicht ab, ja, wenn die plötzlich anfangen, so zu sprechen wie die AfD. Ein bisschen anders ist es, wenn tatsächlich etablierte Parteien bei dem Thema etwas tun. Also wenn sie nicht nur sprechen, sondern wenn sie auch handeln. Und da gibt es das berühmte Beispiel aus Dänemark, wo eben die Sozialdemokratische Partei an die Regierung gekommen ist und gesagt hat, wir machen jetzt eine ziemlich harte Migrationspolitik. Wir wissen, die Leute sind unzufrieden mit dem Zustand und wir setzen jetzt mal eine ziemlich harte Migrationspolitik um. Und das haben die dann auch gemacht, haben nicht so viel drüber gesprochen, aber haben das einfach getan. Und jetzt haben sie Rechtspopulisten in Dänemark bei 4%, die vor 10 Jahren bei 20% waren. Also da hat man es geschafft, durch eine relativ restriktive Migrationspolitik durch Handeln, nicht durch Sprechen, die Unterstützung für diese Parteien zu reduzieren.
Es gibt ja auch Experten, die sagen, dass das Thema Migration sozusagen künstlich aufgebauscht wird, auch von bestimmten Kräften, und dass das gar nicht so ein zentrales Thema ist, das die Menschen so betrifft. Ist tatsächlich das Thema Migration der Dreh- und Angelpunkt bei all diesen Populismusfragen?
Bei den Populisten schon. Also es gibt keine rechtspopulistische Partei irgendwo in Europa oder auch Trump, die ohne das Thema Migration Erfolg gehabt hätten. Und der Grund dafür, und insofern ist das nicht ganz falsch, was Sie gerade gesagt haben, der Grund dafür ist nicht nur die Migration als solche, sondern weil in diesem Thema Migration eben unterschiedliche Problemstellungen zusammenkommen. Also bei Migration, da geht es zum einen darum, dass natürlich die Leute das Gefühl haben, die Gesellschaft verändert sich zu schnell, zu stark und nicht zum Guten. Das ist das demografische Problem. Dann aber natürlich ist mit diesem Migrationsthema sind auch Verteilungsfragen verbunden, ja. Infrastrukturfragen, nichts mehr funktioniert. Warum funktioniert nichts mehr? Weil zu viele Migranten da sind. Warum kriege ich keinen Arzttermin mehr? Weil zu viele Migranten da sind. Und dann natürlich zum Dritten ist mit diesem Migrationsthema auch das Thema Kontrollverlust des Staates verbunden. Ja, warum schafft der Staat das nicht, das in den Griff zu bekommen? Also Migration ist ein Thema an sich, aber es ist auch ein Thema, an dem sich eben ganz viele andere Dinge illustrieren lassen, also Verteilungskonflikte, Identitätskonflikte und natürlich dieses große Thema Kontrollverlust des Staates.
Thomas Müller aus Kontwig hat uns geschrieben, eine WhatsApp. Er fragt, ist es legitim, dass sich die Demokratie mittels Wählerwillen selbst abschafft? Fragt Thomas Müller.
Ja, das ist eine Frage, die man wahrscheinlich im juristischen, aber besonders auch im politikwissenschaftlichen Studium immer wieder diskutiert. In Deutschland ist es das nicht. Und das hat eine ganz eindeutige juristische Antwort. Es gibt zwei Artikel im Grundgesetz, die selbst mit einer Zweidrittelmehrheit nicht geändert werden können. Und einer davon, also der erste ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der zweite ist der Artikel, wo drin steht, dass Deutschland ein demokratischer, föderaler, sozialer Rechtsstaat ist. Das kann selbst eine Mehrheit von 100% im Bundestag kann das nicht ändern. Und wenn Deutschland keine Demokratie mehr sein sollte, dann ist es nicht mehr ein Staat des Grundgesetzes. Dann muss man im Prinzip einen Umsturz machen. Aber demokratisch lässt sich in Deutschland die Demokratie nicht abschaffen. Das war die Lehre aus der Weimarer Republik. Der Hitler hat ja die Weimarer Reichsverfassung niemals wirklich abgeschafft. Er hat sie nur quasi ergänzt durch einen Paragraphen, wo ihm alle Macht gegeben wird. Das war das Ermächtigungsgesetz. Und das wollten die Gründungsväter der Bundesrepublik dann verhindern, haben gesagt, es gibt hier einen Artikel im Grundgesetz, der kann niemals geändert werden. Und in dem steht drin, dass Deutschland eine Demokratie ist.
Aber, und das gilt eben auch, unsere Demokratie sieht das vor und das müssen wir möglicherweise auch aushalten, dass Menschen an die Macht kommen, die nicht unsere Meinung teilen. Und die Demokratie sieht dann eben auch vor, dass ja mit gewissen Mehrheiten, Zweidrittelmehrheit oder Sperrminorität auch grundsätzliche Dinge verhindert oder geändert werden können. Das sieht auch die Demokratie vor.
Natürlich, natürlich. Also ich sag mal so, solange die AfD nicht verboten ist, solange sie bei Wahlen kandidieren kann und natürlich auch Wahlen gewinnen kann, hat sie die Möglichkeit, natürlich dann auch an die Macht zu kommen. Und möglicherweise sehen wir nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt bereits das erste Beispiel dafür. Und das wird ein großer Test für die Demokratie in der Tat.
Peter R. Neumann ist unser Gast heute. Ich sage nochmal den Buchtitel: Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA. Wir hören eine nächste Frage.
Der Erfolg der Rechten hierzulande ist umso bemerkenswerter, da er ohne mediale Unterstützung erfolgte. Was sagt der Autor dazu?
Kann man das so unterschreiben, ohne mediale Unterstützung?
Naja, man muss ja sich vor Augen halten oder sich bewusst machen, dass dieser Aufstieg der Rechtspopulisten seit ungefähr dem Jahr 2010, seit dem Ende der 2000er Jahre überall in Europa, dass das korreliert oder dass das sehr stark zusammenhängt mit der Tatsache, dass wir seitdem eine völlig neue Medienlandschaft haben, eine völlig neue Medieninfrastruktur, dass Leute ihre politischen Informationen aus ganz anderen Kanälen bekommen. Und das hat natürlich was mit dem Internet zu tun, das hat was mit den sozialen Medien zu tun. Und die AfD hat natürlich massive Unterstützung in dieser neuen Infrastruktur, in den sozialen Medien ist sie die erfolgreichste Partei. Und da bekommen mittlerweile, tut mir leid, Herr Schmieding, für den Saarländischen Rundfunk, aber da bekommen mittlerweile 50% der jungen Menschen ihre politischen Informationen her. Und deswegen sage ich auch oder sagen wir auch in diesem Buch, dass etablierte Parteien, die demokratischen Parteien der Mitte, wie man so häufig sagt, dass die viel besser darin werden müssen, auch in diesen neuen Medien zu kommunizieren. Und deswegen ist es nicht ganz richtig zu sagen, die AfD hat keine Unterstützung gehabt. AfD hat in den etablierten Medien keine Unterstützung gehabt oder wenig Unterstützung gehabt. Aber sie hat massive Unterstützung in den sozialen Medien, die immer wichtiger werden und wo populistische Parteien die dominanten Parteien sind.
Wenn man sich nochmal die Blaupause Ungarn anguckt, dann muss man da auch sehen, die Medien sind ja auch ein Instrument Orbans geworden. Das ist ja auch so ein bisschen anders als bei uns hier in Deutschland. Also der Einfluss auf die Medienlandschaft ist ja ein, ich sag mal, ganz wichtiger Teil seines Kulturkampfes, den er da auch betreibt.
Ja, also um das mal so auf den Punkt zu bringen, als Orban drangekommen ist, waren 80-90% der Medien in Ungarn unabhängig und frei. Und eine der ersten Maßnahmen, die er gemacht hat, ist, dass er zu den Eigentümern dieser unabhängigen Medien hingegangen ist und sie im Prinzip mit sanftem Druck dazu ermutigt hat, ihre Unternehmen zu verkaufen. An wen haben sie diese Unternehmen verkauft? An Freunde von Viktor Orban, sodass eben heute nicht mehr 80-90% der Medien unabhängig und frei sind, sondern 80-90% der Medien in Ungarn sind in den Händen von Freunden von Viktor Orban. Und dadurch hat er sich natürlich eine Situation geschaffen, wo es nicht unmöglich ist, in Ungarn an unabhängige Informationen zu kommen. Aber der normale Mensch auf der Straße, der jetzt kein großer Demokratiekämpfer ist, sondern sich einfach nur informieren will, der bekommt seine Informationen grundsätzlich in der Regel von Orban-freundlichen Medien.
Ungarn ist keine Diktatur. Das, was Sie ja sanften Druck nennen, heißt, Journalisten, die nicht genehm sind, die müssen nicht befürchten, ins Gefängnis geworfen zu werden oder gefoltert oder getötet zu werden. Sie werden an den Rand gedrängt, schreiben Sie auch im Buch. Sie können arbeiten, aber unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen.
Ja, und das trifft auf Journalisten zu, das trifft auch auf Unternehmer zu. Ja, wenn Sie als Unternehmer in Ungarn Ihren Mund aufmachen und etwas gegen Orbán sagen, dann kriegen Sie eben keinen Auftrag mehr vom Staat. Und das hat ganz, ganz deutliche Konsequenzen, die auch jeder versteht. Und sowas Ähnliches sehen wir jetzt momentan in den USA, wo auch der Trump eine ähnliche Situation schafft, wo er natürlich nicht Juristen oder Anwälte oder Unternehmer einsperren kann, aber wo er von allen erwartet, dass sie ihm totale Loyalität zeigen. Und wenn sie das nicht tun, dann hat das eben ja auch kommerzielle Konsequenzen.
Wir hören eine nächste Frage.
Ja, meine Frage ist, ob wir gerade dabei sind, die deutsche Demokratie dem Toleranzparadoxon zu opfern.
Das Toleranzparadoxon.
Ja, also das Toleranzparadoxon, ich glaube, wovon er spricht, ist, was Karl Popper mal formuliert hat in einem seiner wichtigen Bücher über die offene Gesellschaft, nämlich dass die Toleranz, die man in der Demokratie hat, dass die eben problematisch wird, wenn man Intoleranten gegenüber tolerant ist. Und dass nach Meinung von Karl Popper eben ein wichtiger Philosoph, dass er gesagt hat, also wir sollten die Toleranz in der Demokratie, die sollte nicht sich auswachsen zu Toleranz gegenüber der Intoleranz. Und das ist natürlich im Prinzip richtig. Und daraus leitet sich auch dieser Grundsatz der sogenannten wehrhaften Demokratie ab, dass wir in Deutschland sagen, unsere Demokratie, wenn sie eben mit einer extremistischen Herausforderung konfrontiert ist, muss sich auch zur Wehr setzen, hat eben auch die Möglichkeit, tatsächlich zum Beispiel Parteien zu verbieten oder hat die Möglichkeit, mit dem Verfassungsschutz solche extremistischen Kräfte zu beobachten. Und und das ist genau die Diskussion über das Parteienverbot, das wir eben schon diskutiert hatten. Möglicherweise ist das ein Instrument, aber ich glaube, zuerst mal sollten sich die Parteien damit auseinandersetzen, was überhaupt die Wählerinnen und Wähler dazu treibt, diese Partei zu wählen. Denn die Wählerinnen und Wähler, die können sie nicht verbieten. Sie können vielleicht die Partei verbieten, aber die Wählerinnen und Wähler sind noch nach wie vor da. Und ich glaube, dass wenn man dieses Instrument des Parteiverbots einsetzen würde, dass das zumindest bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes der AfD eher nützen, als ihr schaden würde.
Wir hören an die nächste Frage.
Meine Frage an den Autor lautet: Welche Rolle spielt beim Sterben unserer liberalen Demokratie das Fehlen von Autoritäten im Sinne der altrömischen Auctoritas, von Menschen mit Ansehen also? Wohlgemerkt, ich meine keine Machthaber im Sinne von Potestas, die dem Wahlvolk auch unangenehme Dinge zumuten dürfen. Menschen von Ansehen, die etwa ein umweltpolitischer Kasper wie Herr Söder nicht hat, da er lediglich populär ist.
Jetzt müssen wir Herrn Söder in Schutz nehmen, umweltpolitischer Kasper. Diese Worte würden wir nicht wählen und wir wollen keine Menschen hier schmähen. Aber ich denke, der Punkt ist klar geworden. Braucht es Autoritäten?
Also das ist natürlich hängt auch mit dem zusammen, was wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben, dass einfach durch die Art und Weise, wie wir heutzutage kommunizieren, dass einfach Gewissheiten und Autoritäten total ins Wanken geraten sind, dass man Institutionen nicht mehr traut, dass Leute alles in Frage stellen. Das haben wir ja lange Zeit gesagt, das soll man eigentlich, man soll alles in Frage stellen. Aber wir merken eben jetzt, dass durch das Internet, durch die sozialen Medien im Prinzip alles in Frage gestellt wird, so weit, dass überhaupt kein Konsens mehr innerhalb der Gesellschaft existiert. Und das ist eben schon ein Problem. Und das, was der Fragesteller da vorgeschlagen hat, nämlich Autoritäten zu haben, die von allen anerkannt werden, da haben wir nur noch ganz, ganz wenige in der Gesellschaft, weil irgendwie alles ins Wanken geraten ist. Früher war das mal der Bundespräsident. Das war eine Figur, die über allem, über dem politischen System gesessen hat und der sozusagen überparteilich für das ganze Volk oder für das ganze System gesprochen hat. Bestimmte Institutionen, wie zum Beispiel die Polizei, haben immer noch großen Respekt und große Anerkennung, und richtigerweise so. Aber es gibt nicht mehr so viele davon. Und selbst diejenigen, die das noch haben, auch bei denen lässt sich merken, dass das Vertrauen immer stärker abnimmt.
Kann das sein, dass wir mit unserer deutschen Perspektive vor diesem Hintergrund auch eine Figur wie Trump teilweise zu negativ sehen? Also, dass die Menschen im Land in ihm schon so eine schillernde, interessante Figur sehen, eine Autorität, die es eben dringend braucht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Perspektive auf Trump so ist, das ist halt ein, der ist nicht so ernst zu nehmen. Aber hat er nicht genau diese Dinge, die in den Augen vieler US-Amerikaner es gerade jetzt braucht? Also dieses, ich sag mal, diese Simulation von führen können.
Ja, richtig. Und das haben wir am Anfang schon diskutiert. Ich glaube, die Tatsache, dass sich viele Leute einen starken Mann wünschen, in Anführungszeichen, ist natürlich Ausdruck davon, wie unzufrieden sie sind mit der Handlungsfähigkeit der etablierten Politik. Das Gefühl, dass egal, was man wählt, es kommt immer dasselbe dabei raus. Und egal, was man wählt, es geht nichts voran. Es verbessert sich nichts, die Probleme werden nicht gelöst. Und da müsste es doch einen geben, der da kommt und ein paar Dekrete unterschreibt auf seinem Schreibtisch.
Mit einem großen, dicken Filzstift. Da entstehen ja auch Medienbilder dabei.
Ne? Genau. Dann mit einem großen, dicken Filzstift und der ein paar Leute feuert und dann geht alles voran. Und das symbolisiert Donald Trump und diese Rolle spielt er sehr gut. Zumindest für seine eigenen Anhänger. Ob das tatsächlich etwas verändert zum Positiven, das werden wir erst noch sehen. Ich habe da meine großen Zweifel. Aber er bedient genau diese Sehnsucht nicht. Also es wird ja immer so ein bisschen falsch dargestellt, Sehnsucht nach einem Diktator und so. Nein, er bedient die Sehnsucht nach Politik, die tatsächlich auch etwas verändert im Sinne der Menschen. Und dass er das tatsächlich erreicht, da habe ich, wie gesagt, meine Zweifel. Aber er spielt, und Sie haben das richtig ausgedrückt, er simuliert diese Rolle fast perfekt.
Im Buch stellen Sie jetzt neben Ungarn auch Italien in den Fokus, die Niederlande, Frankreich und auch die USA. Kann man zusammenfassend sagen, was lernen wir, wenn wir diese Länder zusammen angucken und zusammen analysieren? Was lernen wir dabei über den Rechtspopulismus oder den Populismus generell?
Ja, dass es eben auch ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt, dass nicht alle Rechtspopulisten die gleiche Agenda haben, dass sie nicht unbedingt alle die ultimativ selben Ziele verfolgen, auch wenn es gewisse Themen, Narrative gibt, die sie natürlich alle gemein haben. Die Idee, dass Migration die Mutter aller Probleme ist, die Idee, dass man eine stärkere Person an der Spitze braucht, dass es die liberalen Eliten sind, die schuld sind und natürlich auch die Inspiration von Ungarn. Also das haben die schon alle gemeinsam, aber es gibt auch große Unterschiede. Und wenn Sie sich zum Beispiel mal Italien anschauen, da haben wir ja mit Giorgia Meloni eine, bei der viele Angst gehabt haben am Anfang, dass sie eigentlich so eine Art Faschistin ist, dass sie tatsächlich eine Faschistin ist, dass sie aus der Tradition von Mussolini kommt, die sich aber jetzt im Vergleich zu anderen Rechtspopulisten eigentlich als die strategischste und die wahrscheinlich klügste der Rechtspopulisten erwiesen hat, wo man gar nicht so sicher sein kann, wohin die Reise am Ende geht. Sie ist die einzige Rechtspopulistin zum Beispiel, die überhaupt kein Problem mit der EU hat, die mit der EU weiter zusammenarbeiten möchte. Sie ist die einzige Rechtspopulistin, die gegen Russland, gegen Putin ist, die sich an die Seite der Ukraine gestellt hat, weil sie versteht, dass um ihr Programm im Innern durchzuführen, dass sie sich den Druck von außen vom Leib halten möchte und muss. Und dass sie sich auch viel Zeit nimmt, um ihr Programm durchzusetzen. Also das ist ganz anders als zum Beispiel die Leute, die wir in Deutschland haben mit der AfD, die teilweise tatsächlich ein sehr, sehr extremes Programm vertreten. So extrem, dass im Europaparlament keine der anderen rechtspopulistischen Parteien zusammen mit der AfD in einer Fraktion sitzen möchte. Das wird ja auch häufig vergessen, dass die AfD so extrem ist, dass noch nicht mal die anderen Rechtspopulisten mit denen gemeinsame Sache machen möchten.
Kann Kann man vermuten, warum Meloni in Brüssel, ja, ich sag mal so handzahm ist? Das formulieren einige Kritiker, das wird auch viel diskutiert. Womit hängt das zusammen? Hängt es am Ende ja einfach mit dem Geld, mit den Zahlungen aus Brüssel zusammen oder ist es auch ein größeres Kalkül dahinter?
Ja, also da gibt es, sage ich mal, drei Erklärungen. Die erste ist tatsächlich, was Sie gesagt haben, dass eben Italien weiß, dass es das Geld aus der EU braucht und es sich gar nicht leisten kann, da jetzt große Opposition zu machen oder boykottiert sogar zu werden von europäischen Institutionen. Das zweite ist das, was ich gerade gesagt habe in der letzten Antwort, nämlich, dass sie sich durch die Zusammenarbeit mit anderen westlichen Staaten den Druck von außen vom Leib halten möchte. Das war ja immer ein Problem für Rechtspopulisten, dass dann andere europäische Staaten Boykotte gemacht haben, Sanktionen und dass das ganz, ganz schwierig wurde. Das hält sie sich vom Leib, indem sie konstruktiv auf europäischer Ebene zusammenarbeitet. Also das no, so eine Art strategischer Ansatz. Und der dritte Möglichkeit ist vielleicht, dass sie tatsächlich ihre Position zu Europa geändert hat oder dabei ist, sie zu ändern und das vielleicht gar nicht mehr so schlecht findet. Mhm. Und das wird sich eben zeigen im Laufe der Jahre. Behält sie diese Position bei? Wir können alle nicht in ihren Kopf schauen, aber möglicherweise ist sie ein Beispiel dafür, dass aus einer Rechtspopulistin, die in ihrer Jugend ziemlich radikale Ideen gehabt hat, dass durch das Amt und durch die Institutionen daraus tatsächlich eine rechte Demokratin wird. Also das wird man sehen im Laufe der Jahre und deswegen ist es ganz wichtig, und das sagen wir in dem Buch auch, noch ist das nicht entschieden und deswegen ist es wichtig, dass man nach wie vor sehr genau aufpasst, was sie mit ihrer Macht im Innern macht.
Was macht sie da im Innern? Sie schreiben da über die Verfassungsreform. Was ist sozusagen die Überlegung dahinter? Oder was wäre das Ergebnis, wenn sie diese Verfassungsreform durchbringen würde?
Ja, dann, also das Ergebnis dann, das Programm ist im Prinzip das, was alle Rechtspopulisten überall in Europa haben, nämlich die Idee, dass sie versuchen, eben die Macht in ihren eigenen Händen zu konzentrieren und diejenigen, die die Macht kontrollieren, denen die Macht so ein bisschen, diese Institutionen zu schwächen. Und deswegen gibt es schon besorgniserregende Entwicklungen, die Meloni eben zur Präsidentin machen würden, die Meloni das
Direktwahl des Premiers
gegenüber den Medien durchzusetzen. Mhm. Ja.
Die Direktwahl des Premiers ist ja auch so eine Idee, die sie vorantreiben will.
Genau, und das ist so eine typische Idee der Rechtspopulisten, dass sie eben sagen, zwischen uns und dem Volk, dazwischen soll es keine Institutionen mehr geben, die den Volkswillen verwässern. Ja, und das ist so eine typische Idee und dadurch personalisiert man das Ganze natürlich, dadurch schaltet man auch die Wichtigkeit der Parteien, der Institutionen, der Parlamente aus und das würde ihr sozusagen ein direktes Mandat vom Volk geben und dann könnte sie genauso argumentieren wie Trump, jedes Mal, wenn das Gericht ihr irgendwie Steine in den Weg legt, sagt sie, ich stehe doch für das Volk, ich wurde direkt vom Volk gewählt, was glaubst du als Richter, dass du das Recht hast, mir meinen Willen zu verbieten. Und das ist ja genau das, was Trump macht momentan.
Wir hören eine nächste Frage.
In Europa und in Deutschland gab es in den vergangenen Jahren eine sehr linke und linksliberale Politik, von der Zulassung der Masseneinwanderung bis zu einem Gesetz, wonach jeder Mann sich zur Frau erklären kann und umgekehrt. Ist es nicht ganz demokratisch, dass jetzt das Pendel von links nach rechts schwingt, wogegen alle linken Kräfte sich wehren? Und wo im Grundgesetz steht der Begriff liberale Demokratie? Danke.
Herr Neumann.
So, das sind zwei sehr wichtige Fragen. Also die letzte Frage zuerst. Wo steht im Grundgesetz der Begriff liberale Demokratie? Da steht nirgendwo. Steht natürlich Demokratie drin. Aber wir sind eine liberale Demokratie. Deutschland, Bundesrepublik Deutschland ist eine liberale Demokratie, weil es eben bei Demokratie nicht nur darum geht, wer hat die Mehrheit. Das ist ein wichtiges Element von Demokratie, aber das ist nicht das Einzige, worum es bei Demokratie geht. Und bei Demokratie geht es eben auch um den Schutz der Rechte von Minderheiten, um den Schutz der Freiheitsrechte von Personen. Und es geht natürlich auch um Gewaltenteilung, dass die Mächtigen kontrolliert werden und keine absolute Macht bekommen. All das sind die Dinge, die wir typischerweise als das liberale Element von liberaler Demokratie bezeichnen. Also der Schutz von Minderheitenrechten, der Schutz von Freiheitsrechten, Gewaltenteilung, Institutionen, alles, was sozusagen die Tyrannei der Mehrheit so ein bisschen einengt. Und das ist es, was natürlich im Grundgesetz sehr stark vertreten ist. Also viele Artikel des Grundgesetzes beschäftigen sich genau damit, wie man diese Gewaltenteilung schafft und wie man eben verhindert, dass derjenige, der dann an die Spitze kommt, dass der absolute Macht ausüben kann. Und das war ja die Lehre sozusagen aus dem Fall der Weimarer Republik, dass man das nicht mehr wollte, dass man ein liberales System wollte. Insofern, ja, der Begriff liberale Demokratie steht nicht im Grundgesetz, aber das Grundgesetz repräsentiert die Institutionen und die Strukturen, die typisch sind für eine liberale Demokratie. Und jetzt die erste Frage, da ging es darum, ist es nicht total legitim, wenn jetzt das Pendel ein bisschen weiter nach rechts geht? Und das ist absolut richtig. Und deswegen argumentieren wir auch, es ist erstmal nichts grundsätzlich falsch daran, dass Konservative ihr Programm formulieren, dann gewählt werden und dann an die Macht kommen. Aber was eben problematisch ist, ist, wenn Sie eine Partei haben, wie zum Beispiel die AfD, die zum Teil eben eine extremistische Agenda hat, wo Leute dran sind und möglicherweise viel Macht ausüben, die Antidemokraten sind, die die Demokratie abschaffen wollen. Und darauf gibt es eben schon bei der AfD ganz, ganz deutliche Hinweise. Und das ist der Grund, weshalb es auch eine Art Brandmauer gibt und weshalb man sagt, wir wollen nicht, dass diese Leute an die Macht kommen. Wenn die AfD, ich sag's mal ganz deutlich, wenn die AfD heute noch die AfD wäre von 2013, also die Anti-Euro-Partei von Herrn Lucke, ich glaube, dann könnte man dieses Argument, was Ihr Fragesteller formuliert hat, dann könnte man das durchaus gelten lassen. Aber die AfD hat sich ja seit 2013 wirklich sehr stark radikalisiert, ist mit jedem ihrer neuen Vorsitzenden rechter geworden, sodass eben heute in der Partei Leute das Sagen haben, die wirklich antidemokratische Auffassungen haben. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass die AfD rechts ist. Und das Problem ist, dass die AfD in großen Teilen eine antidemokratische Partei geworden ist.
Und da muss man das auch begrifflicher nochmal fein voneinander trennen. Es geht Ihnen im Buch ja auch nicht darum, gegen Konservative oder meinetwegen rechte Positionen zu schreiben. Überhaupt nicht. Es geht darum, gegen Menschen zu argumentieren oder beziehungsweise sich einzusetzen gegen Menschen, die die Demokratie aushöhlen wollen. Also gegen Extremisten. Das ist ja der Punkt. Es geht ja nicht hier um links und konservativ.
Ganz genau. Und deswegen ist ja auch das, was Ihr Fragesteller moniert hat, nämlich dass eben rechte Politik nicht umgesetzt wird. Das Problem ist ja genau die AfD, ja, weil die AfD mittlerweile eine extremistische Partei ist, mit der keiner eine Koalition machen möchte. Deswegen haben wir eine Situation, wo dann die CDU, die eigentlich eine Mitte-Rechts-Partei ist, immer Koalitionen mit linken Parteien oder linkeren Parteien machen muss, weil es eben rechts von ihr keine demokratische Alternative gibt. Das Problem ist also die Größe der AfD. Nicht, dass die anderen Parteien nicht in der Lage wären oder willig wären, eine konservative Politik zu machen. Ich glaube, CDU wäre wahrscheinlich bereit, eine konservativere Politik zu machen, wenn sie dafür einen demokratischen Koalitionspartner hätte. Aber den hat sie eben nicht, weil die AfD so weit rechts geworden ist, dass sie eine Partei im Prinzip eine extremistische Partei ist.
Martin Rees hat uns geschrieben und er fragt, wie gefährlich ist das Offenlegen der Schwachstellen der Demokratie durch wissenschaftliche Analysen, wenn man davon ausgehen kann, dass, soweit populärwissenschaftlich formuliert, alle Verächter der Demokratie und die Feinde dieses auch lesen können. Für Thüringen gab es wiederholt die Warnung, dass die Verfassung ausgehebelt werden könnte und wie die Mehrheitsverhältnisse dafür zustande kommen könnten. Möglicherweise war die AfD aufgrund der gut informierten Kreise gut geschult für den damaligen Auftritt mit der Inauguration des Ministerpräsidenten. Was sagt Herr Neumann dazu?
Ja, also ich glaube, dass man in der freien Gesellschaft natürlich immer eine offene Debatte haben sollte und dass das auch grundsätzlich nicht schlecht ist. Ich habe ganz ähnliche Fragen bekommen, so vor 10 Jahren, als ich häufig über den IS gesprochen habe und über Terrorismus, wo mich Leute dann gefragt haben oder wo ich dann in Interviews gefragt wurde, wenn du da hier über die Strategie des IS sprichst, verrätst du da nicht was an den IS? Und wenn die dir da zuhören, gibst du denen damit nicht Tipps? Und ich habe das also noch nie irgendwie so wahrgenommen. Ich glaube auch nicht damals, dass der IS mir besonders zugehört hätte. Und ich glaube auch nicht, dass das, was wir jetzt besprechen hier, dass das irgendwie extremistischen Parteien besondere Hinweise gibt. Aber selbst wenn das so wäre, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass die das eben wissen. Genauso wie wir viel über die AfD wissen. Ich bin sehr dafür, der AfD zuzuhören, sich anzuhören, was die so besprechen, weil einem dann klar wird, was die tatsächlich vorhaben. Und auch Demokraten können das ja, dieses Spiel spielen und den Gegnern zuhören und sich dann dementsprechend vorbereiten.
Achim Bolander hat uns geschrieben aus Nonnweiler und er bezieht sich nochmal auf das Beispiel Ungarn. Das zieht sich ja so ein bisschen durch die ganze Sendung. Die politische Situation in Ungarn wurde inzwischen mehrfach problematisiert, schreibt er. Sie ist ja seit längerem auch bekannt. Weshalb, jetzt kommt seine Frage, geht die Europäische Union nicht stärker gegen diese Fehlentwicklung vor?
Ja, das ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Also das ist im Prinzip ein Konstruktionsfehler in der Europäischen Union. Und der Konstruktionsfehler ist, dass halt niemand aus der Europäischen Union rausgeschmissen werden kann und dass so viele Entscheidungen nach wie vor einstimmig sind innerhalb der Europäischen Union, dass man in letzter Konsequenz immer alle Länder braucht, die Mitglied sind, inklusive Ungarn. Das heißt, die Kommission kann jetzt irgendwelche Strafen gegen Ungarn verhängen. Aber dann das nächste Mal, wenn eben eine einstimmige Entscheidung ansteht, dann wird Ungarn wieder gebraucht und dann sagt der Orban natürlich, ihr kriegt meine Stimme nur, wenn diese Strafen wieder aufgehoben werden. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und das ist leider, so funktioniert leider die Europäische Union. Und deswegen ist der Vorwurf schon im Prinzip ganz richtig, dass das alles so ein bisschen zahnlos ist. Aber das liegt daran, dass eben so viele Entscheidungen innerhalb der EU nach wie vor einstimmig sind, dass letztlich diese Länder, inklusive Ungarn, inklusive Slowakei, damals Polen noch, dass die immer wieder gebraucht werden und dass die dadurch dann immer wieder die Möglichkeit haben, die Strafen gegen sie sozusagen rückgängig zu machen.
Wir haben noch Zeit für diese Frage von Ferdinand Bierbrauer aus Saarlouis. Ist es nicht auch das Wahlrecht und das Wahlsystem, was Rechtspopulisten gerade in Frankreich und den USA so stark macht? Mehrheitswahlrecht gegen Verhältniswahlrecht und das Präsidialsystem, das dem Präsidenten fast diktatorische Macht gibt, fragt Ferdinand Bierbrauer.
Ja, natürlich. Also alle Rechtspopulisten wollen eigentlich ein Präsidialsystem, wo die Macht in einer Person konzentriert ist. Fast alle Rechtspopulisten wollen ein Mehrheitswahlrecht, wo man, wie in England zum Beispiel, selbst wenn man nur 32-33% hat mit seiner Partei, bekommt man eine Riesenmehrheit im Parlament und kann möglicherweise Verfassungsänderungen durchsetzen. Also das verfolgen die alle. Ich warne nur davor zu sagen, also erstmal grundsätzlich ist natürlich auch ein Präsidialsystem eine Demokratie und auch Mehrheitswahlrecht ist ein demokratisches Wahlrecht. Und ich warne davor, einfach Veränderungen so schwierig zu machen aus Angst vor Rechtspopulisten, dass auch etablierte Parteien überhaupt nichts mehr ändern können. Denn darum geht es ja. Es geht ja darum, dass Politik etwas verändert. Und wir müssen als liberale Demokraten auch mutig sein und uns die Möglichkeit der Veränderung nicht selbst verbauen. Und das ist wichtig. Also nicht Rechtspopulisten sind ein Problem, aber aus Angst vor Rechtspopulisten bitte nicht ein System schaffen, wo überhaupt keine Veränderung mehr möglich ist. Denn Handlungsfähigkeit und Veränderung ist genau das, was die Leute wollen.
2,5 Minuten haben wir noch, dann schauen wir nochmal auf ganz konkrete Hinweise. Sie haben im letzten Kapitel des Buches auch ganz konkrete Gegenstrategien. Vielleicht fangen wir nochmal mit dem Beispiel Dänemark an. Was können wir von einem Land wie Dänemark lernen? Wie hat da die politische Antwort auf den Populismus, auf den Rechtspopulismus?
Ja, das war eben die sozialdemokratische, also Mitte-Links-Partei in Dänemark hat sich ganz ernsthaft dieses Migrationsproblems angenommen. Nicht indem sie darüber gesprochen hat, nicht indem sie die Rhetorik der Rechtspopulisten imitiert hat, sondern indem sie eine ziemlich konsequente Migrationspolitik tatsächlich umgesetzt hat. Das hat dann dazu geführt, dass Rechtspopulisten, die vor 10 Jahren im Parlament bei 20% waren, heute nur noch bei 4% sind. Also keine Rolle spielen mehr in Dänemark. Und das zeigt, dass, wenn man die Wählerinnen und Wähler ernst nimmt, tatsächlich gute Politik macht, dass das auch was bringen kann.
Eine wichtige Idee in dem letzten Kapitel ist auch eine Offensive in der politischen Bildung. Was kann man sich darunter konkret vorstellen? Was kann man da noch besser machen?
Naja, also dass man einfach mal erklärt. Also Demokratie bedeutet eben nicht immer nur Herrschaft der Mehrheit. Liberale Demokratie ist ganz essentiell. Schutz von Minderheiten, Schutz von Freiheitsrechten. Es bedeutet, dass Demokratie auch Gewaltenteilung ist. Dass man nicht nur einen wählt, der dann allmächtig ist, sondern dass es eben Institutionen gibt, die Macht dieser Person beschränken. Demokratie bedeutet eben auch, dass man auch was Unangenehmes aushält, aber dass man auch das Recht hat, das zu bekämpfen. Es bedeutet, dass man auch zum Beispiel auf den sozialen Medien Informationen kritisch prüfen muss, bevor man sie einfach übernimmt. Dass man sich bewusst ist, wir alle sind in irgendwelchen Filterblasen drin. Wir müssen aus unseren Filterblasen raus. Also all das möchte ich eigentlich in der politischen Bildung noch viel stärker repräsentiert sehen, weil viele Leute das nicht zu verstehen scheinen.
Das heißt, Parteien müssten, gerade weil die jungen Menschen auf diesen Plattformen sind, auch mehr Präsenz dort zeigen und sich ein Stück weit auch den Gesetzmäßigkeiten dort unterwerfen.
Auf jeden Fall. Also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeine der etablierten Parteien tatsächlich wirklich das rausgekriegt hat, wie man das hinkriegt. Und da müssen die wirklich noch viel lernen, statt jedes Jahr Millionen für Flugblätter und Poster auszugeben. Warum gebt ihr nicht Millionen aus dafür, in den sozialen Medien erfolgreich zu sein, zu verstehen, wie man da authentisch und auch erfolgreich ist?
Dankeschön, Peter Neumann. Beste Grüße nach London. Danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön. Grüße nach Saarbrücken.
Das Sterben der Demokratie, der Plan der Rechtspopulisten in Europa und den USA. 224 Seiten, kosten 24 Euro. Rowohlt Berlin, jeweils ein Exemplar, geht an Arthur Lorson aus Wallerfang, an Ulrike Schommer aus Fischbach und an Stefan Kiefer aus Saarbrücken. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich freue mich über Ihr Interesse. Schreiben Sie mir eine Mail, wenn Sie bei Robin Alexander dabei sein wollen am nächsten Sonntag. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Hi, ich bin Nabila Abdelaziz. Wenn man an den Islam denkt, dann oft an extrem fromme Menschen, tief verschleierte Frauen oder betende Massen und vielleicht sogar an radikale Islamisten. Gerade passiert aber etwas, das keiner so richtig auf dem Schirm hat. In Teilen der muslimischen Community in Deutschland wird Religion weniger wichtig. Deshalb habe ich für das ARD-Radio-Feature mit Musliminnen und Muslimen gesprochen, die mit ihrem Glauben hadern, ihn ganz individuell auslegen oder sich ganz vom Glauben abwenden. Losing My Religion, Doku über Muslime, die mit dem Glauben ringen, findet ihr in der ARD Audiothek